Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkis. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Esra Erdoğan. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxie 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseshow unsere Programm-Dossier-Analyse und Tod und Exil und Logbuch des Kapitäns. Abschließend kommt Musik.
Und nun die Nachrichten.
Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat erklärt, dass die israelische Regierung daran arbeitet, die Konflikte für ihre eigene politische Zukunft auf die gesamte Region auszuweiten. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den kasachischen Premierminister Olcay Begdenow in Ankara empfangen. Wie die Kommunikationsdirektion mitteilte, wurden während des Treffens die Beziehungen zwischen Türkei und Kasachstan, regionale und globale Fragen, Israels Angriff auf den Gazastreifen und die aktuelle Lage in dem Gebiet besprochen.
Außenminister Hakan Fidan hat mit seinem saudi-arabischen Amtskollegen Faisal bin Farah telefoniert. Nach Angaben sprachen die beiden Chefdiplomaten über die seit 203 Tagen anhaltenden israelischen Angriffe auf den Gazastreifen und über andere regionale Entwicklungen.
Türkis ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Botschafter Ahmet Yıldız, hat erklärt, die separatistische terroristische Organisation PKK-YPG und ihre Agenda haben keinen Platz in der Zukunft Syriens. Ahmet Yıldız gab seine erste Erklärung nach seinem Amtsantritt als Türkis ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen während der Syriensitzung des UN-Sicherheitsrates ab. Yıldız wies darauf hin, dass die fragile Lage in Syrien im 14. Jahr des Konflikts nicht ignoriert werden dürfe. Die sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und humanitären Dimensionen des Konflikts verschlechtern sich gleichzeitig und sind miteinander verknüpft, und es gibt keinen Hoffnungsschimmer am Horizont, so Yıldız. Die Situation würde durch die gefährliche Eskalation in der Region noch weiter verkompliziert, sagte Yıldız und wies darauf hin, dass Syrien in besorgniserregender Art und Weise als Schlachtfeld für andere Konflikte im Nahen Osten genutzt werden könnte. Yıldız betonte, wie wichtig es für alle Parteien sei, Schritte zu vermeiden, die zu einem größeren Konflikt führen könnten. Es ist wichtig, Syrien von diesem gefährlichen Feuer fernzuhalten. Botschafter Yıldız erklärte, dass es höchste Zeit sei, den politischen Prozess im Rahmen der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates zur Lösung des Syrien-Konflikts wieder zu beleben und fügte hinzu, dass der einzige Weg zur Beendigung des Syrien-Konflikts darin bestehe, eine nationale Aussöhnung zu erreichen, indem man sich mit den eigentlichen Ursachen des Konflikts auseinandersetze. Die terroristische Organisation PKK-YPG SDF setzt ihre Bemühungen fort, eine separatistische und spaltende Agenda im Nordosten Syriens voranzutreiben.
Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson hat mitgeteilt, sein Land habe die Integration in die NATO abgeschlossen. Im nächsten Jahr werde eine militärische Einheit in das NATO-Bataillon in Lettland entsandt werden. Kristersson erklärte auf einer Pressekonferenz, der schwedische Generalstab und die NATO hätten eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet und festgestellt, der von Schweden eingeleitete Prozess für eine NATO-Mitgliedschaft sei im Jahr 2022 abgeschlossen. Anfang nächsten Jahres hat die Regierung beschlossen, Truppen in die von Kanada geführte NATO-Brigade in Lettland zu entsenden. Die Militäreinheit wird aus 400 bis 500 Mann sowie aus gepanzerten Kettenfahrzeugen vom Typ CV90 und Leopardpanzern bestehen, so der schwedische Ministerpräsident.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten. Die USA, Großbritannien und Kanada haben neue Sanktionen gegen Teheran verhängt. Die Maßnahmen richten sich in erster Linie gegen den Handel und die Herstellung von Drohnen. Wie die US-Regierung mitteilte, wurden 16 Unternehmen 8 Personen mehrere Schiffe und ein Flugzeug sanktioniert, denen vorgeworfen wird, den Iran bei der Beschaffung unbemannter Luftfahrzeuge unterstützt zu haben. Aus London hieß es, 4 Unternehmen und 2 Personen seien wegen ihrer Verwicklung in die iranische Drohnenproduktion mit Sanktionen belegt worden. Zudem sei die Ausfuhr von Komponenten, die zum Bau von Drohnen dienen können, weiter eingeschränkt worden.
Die US-Armee hat eine aus 40 Fahrzeugen bestehende militärische Verstärkung zu ihren Stützpunkten in den von der separatistischen Terrororganisation PKK YPG besetzten Gebieten in der syrischen Provinz Hasaka geschickt. Nach Angaben örtlicher Quellen ist der Konvoi der US-Streitkräfte in der vergangenen Nacht über das Al-Balid-Grenztor zwischen Irak und Syrien nach Hasaka eingereist. Der Konvoi, zu dem auch gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Bradley mit US-Soldaten gehörten, erreichte zunächst den Militärstützpunkt in der Stadt Rumeilan in Hasaka. Der Konvoi besteht aus 40 Militärfahrzeugen, die mit Treibstofftanks, medizinischen Hilfsgütern und Munition beladen waren, fuhr dann zum Stützpunkt Tal Baidar, nordwestlich von Hasaka. Die USA hatten bei der Evakuierung ihrer Stützpunkte nach dem Beginn der türkischen Operation Friedensquelle im Oktober 2019 der Ansiedlung um die Ölfelder Vorrang eingeräumt. Die US-Streitkräfte, die nach wie vor die separatistische Terrororganisation PKK-YPG unterstützen, sind derzeit auf zahlreichen Stationen und Militärstützpunkten in den von der Organisation besetzten Gebieten in den Provinzen Hasaka, Raqqa und Deir al-Zor präsent. Washington schickt ständig Verstärkung zu seinen Stützpunkten und Stationen in den von den PKK-YPG-Terroristen besetzten Ölfeldern.
In Tansania sind bei Überschwemmungen, die durch starke Regenfälle verursacht wurden, 155 Menschen ums Leben gekommen. Premierminister Kassim Majaliwa teilte in seiner Rede im Parlament mit, dass 155 Menschen bei Überschwemmungen, die durch schwere Regenfälle verursacht wurden, ihr Leben verloren haben und 236 Menschen verletzt wurden. Majaliwa gab bekannt, dass 200.000 Menschen in 26 Regionen von den Regenfällen betroffen waren und dass 10.000 Häuser beschädigt wurden. Infolge der Überschwemmungen wurden einige Schulen, Straßen, Brücken und Gesundheitseinrichtungen beschädigt, viele Tiere kamen ums Leben. Nach Angaben der meteorologischen Behörde Tansanias werden die schweren Regenfälle voraussichtlich bis zum nächsten Monat anhalten.
Portugal feiert den 50. Jahrestag der Nelkenrevolution. Vor 50 Jahren fand in Portugal die Nelkenrevolution statt. Am 25. April 1974 stürzte die linksgerichtete Bewegung der Streitkräfte die autoritäre Diktatur des seit 1933 bestehenden Salazar-Regimes. Die Nelkenrevolution verlief fast ohne Blutvergießen und wurde von einer Gruppe vornehmlich junger Armeeoffiziere angeführt. Sie wollten nicht nur die Demokratie in Portugal etablieren, sondern auch den langen und blutigen Krieg, die Portugal gegen die Unabhängigkeitsbewegungen in Angola, Mosambik und Guinea-Bissau führte, ein Ende setzen. Zur Feier des Tages stellten Militärfahrzeuge und eine Truppenkolonne auf den Straßen von Lissabon den Ablauf der Revolution nach. Mit der Revolution leiteten die aufständischen Offiziere den Übergang zur Demokratie der Dritten Republik ein. Sie bahnten aber auch Portugals Weg in die Europäische Union. 1986 trat Portugal der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Türkische Presseschau.
Habertürk schreibt Reaktion des Außenministeriums auf Chile zu den Ereignissen von 1915. Das Außenministerium habe gegen das chilenische Parlament reagiert, das die Ereignisse von 1915 als Völkermord anerkannt habe. Das Ministerium habe erklärt, die Entscheidung ist ungültig. Parlamente haben nicht die Autorität, Geschichte zu interpretieren. Star titelt mit Türkei. hat vor dem UN-Sicherheitsrat einen Schlussstrich gezogen. Botschafter Ahmet Yıldız, Türkiyes ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, habe gesagt, dass die Terrororganisation PKK-YPG und ihre separatistische Terroragenda keinen Platz in der Zukunft Syriens hätten. Das Blatt Hürriyet schreibt, 802 Terroristen wurden seit Anfang des Jahres neutralisiert. Laut der Erklärung des Ministeriums für nationale Verteidigung seien einschließlich des Nordiraks und Syriens in der letzten Woche 54 Terroristen neutralisiert worden und seit dem 1. Januar 2024 seien 802 Terroristen, 360 im Nordirak und 442 in Nordsyrien neutralisiert worden. Sabah titelt mit: Die türkische Wirtschaft wächst seit 14 Quartalen ununterbrochen. Der stellvertretende Staatspräsident Cevdet Yılmaz habe betont, dass die türkische Wirtschaft trotz globaler und regionaler Herausforderungen die Widrigkeit überwunden habe und seit 14 Quartalen ein ununterbrochenes Wachstum aufweise. Yılmaz betonte, dass Türkei in Bezug auf die Wachstumsleistung im Jahr 2023 den zweiten Platz unter den Ländern der Europäischen Union und den OECD-Ländern einnehmen wird. Yeni Şafak schreibt, Türkiye wird ein Standort für die Impfstoffproduktion. Gesundheitsminister Fahrettin Koca habe mitgeteilt, dass die Arbeiten für die Impfstoffproduktionsbasis von Türkiye zügig voranschreiten. Der Bau der ersten Phase des Forschungs- und Produktionszentrums für Impfstoffe und biotechnologische Produkte, das eine geschlossene Fläche von 50.000 Quadratmetern haben wird, wird bald abgeschlossen. Meine Damen und Herren, Sie hörten die türkische Presseschau.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiyes.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Saltu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui el radio la voce della Turquía.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
Юфлет зъри и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
Да, да, Турция радио да.
خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
Petersia Radio Sadburi Turkiyes Kma.
Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
Aich Radio Voce Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Эфирда Türkiye Ovası.
Dipleyer Türkiye'nin Feti Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlatınola Türkiye Ovası Radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Jeder Radio Amuriye Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radio.
It Türkiye Hangya Radio ya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Meine Damen und Herren, Sie hören die Lieder von Tarkan Şımarık und von Mabel Matiz Arafta.
Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzına sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum sahibin olamadım ya. Sağır mı erkek niye seni şımarık değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok inadıma inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvolduk. derim püsküllü bela. Yakalarsan ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el ama. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, eli güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püsküllü beyan. Yakalarsam seni gidip fındık kıran, derinden çıkaran, kaderim püsküllü belam. Yakalarsam ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru.
Kim çoktan ölmüş, kim diri, Dosyeanalyse.
Erdoğan's kritische Irak-Visite. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan stattete in einer kritischen Phase dem Irak einen wichtigen Besuch ab. Während des Besuchs am 22. April führte Erdoğan sehr wichtige Gespräche mit seinen Gesprächspartnern sowohl in Bagdad als auch in Erbil und es wurden wichtige Vereinbarungen zu vielen Themen getroffen, die vom Entwicklungsstraßenprojekt bis zum Kampf gegen den Terrorismus reichen. Es wurde eine wichtige Schwelle überschritten, um die strategische Partnerschaft zwischen Türkei und dem Irak zu konkretisieren. Sie hören eine Bewertung von SETA-Außenpolitikforscher Can Acun. Obwohl Türkei und der Irak zwei Nachbarländer sind, waren ihre Beziehungen in der Vergangenheit relativ instabil. Vor allem die Invasionen, Konflikte und Machtkämpfe im Irak waren dafür ausschlaggebend. In den letzten Monaten ist jedoch ein sehr neuer Wille zu erkennen, eine strategische Beziehung zwischen den beiden Ländern aufzubauen und ihre Interessen zu bündeln. Im Rahmen dieses neuen Prozesses, für den der türkische Außenminister Hakan Fidan den Fahrplan entworfen hat, trafen sich die Parteien mehrfach auf Ministerebene und in technischen Delegationen und brachten die neue Art der Beziehungen vor dem kritischen Besuch von Erdoğan im Irak am 22. April zur Reife. Die Erklärungen, die die Parteien vor dem Besuch abgaben, steigerten die Erwartungen an den Besuch von Erdoğan und es kam wie erwartet. Staatspräsident Erdoğan wurde im Irak mit großer Sorgfalt empfangen und hielt ein wichtiges Treffen mit seinem irakischen Amtskollegen Abdüllatif Rashid und Premierminister Mohammed Shia Sudani ab. Im Anschluss an die persönlichen Treffen fanden auch Treffen zwischen den Delegationen im Regierungspalast in Bagdad statt. Nach diesen Treffen wurden 26 verschiedene Kooperationsabkommen unterzeichnet. Nach den Unterzeichnungszeremonien gaben Staatspräsident Erdoğan und Premierminister Sudani eine gemeinsame Presseerklärung ab. Beide Seiten erklärten, dass die Gespräche auf einer sehr guten Basis stattgefunden haben und nun die strategische Partnerschaft konkretisiert werden soll. In diesem Zusammenhang war die Unterzeichnung des strategischen Rahmenabkommens für die gemeinsame Zusammenarbeit besonders wichtig. Wenn wir uns die Teilkomponenten dieses Abkommens ansehen, sehen wir, dass es Bereiche wie Sicherheit, Terrorismusbekämpfung, Handel, Wirtschaft, grenzüberschreitende Gewässer und Bildung abdeckt. Es wurde auch erklärt, dass gemeinsam ständige Ausschüsse eingerichtet werden, um die technischen Verhandlungen über all diese Themen fortzusetzen. In seiner Rede sagte Premierminister Sudani, wir können keinen Angriff auf ein anderes Land vom irakischen Territorium aus zulassen und die Sicherheit des Irak und Türkis ist ein unteilbares Ganzes. Wir haben uns auf eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit geeinigt, die die Stabilität Türkis und des Irak gewährleisten wird, so Sudani. Im Rahmen der Bekämpfung des PKK-Terrorismus, den Türkei vom Irak fordert, wird es eine wichtige Beschleunigung geben. Durch die Besuche des Außenministers Fidan, des Verteidigungsministers Yaşar Güler und des Leiters des Nationalen Nachrichtendienstes Ibrahim Kalın sowie durch die anschließenden Gespräche über den Sicherheitsmechanismus ist der Prozess gereift und die PKK hat vom Irak den Status einer verbotenen Organisation erhalten. Auch hier wurde ein ständiger Sicherheitsmechanismus zwischen den Parteien geschaffen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Prozess mit dem Besuch von Erdoğan und den damit verbundenen Erklärungen von Sudani weiter reifen wird. Neben dem Kampf gegen den Terrorismus war auch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Konkretisierung des Entwicklungsstraßenprojekts, dem beide Länder große strategische Bedeutung beimessen, eine sehr wichtige Entwicklung. Dieses Projekt, das das Ergebnis eines interessenübergreifenden Ansatzes ist, wird ein Straßen- und Schienennetz umfassen, das vom Persischen Golf bis nach Türkei reicht. Das Entwicklungsstraßenprojekt wird eine wichtige Alternative für die regionale Versorgung und Transportkette darstellen und den strategischen Wert der beiden Länder erhöhen. Wichtig war auch die Aussage von Staatspräsident Erdogan, dass Türkei zu allen ethnischen und konfessionellen Strukturen im Irak auf gleicher Augenhöhe stehe und sie alle als Brüder und Schwestern betrachte. Türkei hat einmal mehr gezeigt, dass sie einen stabilen Irak anstrebt, in dem das ethnische und konfessionelle Gleichgewicht gewahrt bleibt. Staatspräsident Erdogan erklärte außerdem, dass es für die Stabilität des Irak wichtig sei, dass die Beziehungen zwischen Bagdad und der irakisch-kurdischen Regionalverwaltung wieder auf den richtigen Weg gebracht werden und dass die Turkmenen die ihnen zustehende Position erreichen. Die zweite Station von Staatspräsident Erdogan war Erbil. Erdogan wurde am Flughafen von Nejirvan Barzani und Masrur Barzani empfangen. Während seines Besuchs in Erbil traf Erdogan mit Nejirvan Barzani und Masrur Barzani sowie mit dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei Kurdistans, KDP, Masud Barzani, zusammen. Es war das erste Mal seit 2016, dass sich die Parteien trafen. Der Besuch war besonders wichtig, um die Unterstützung Türkis für die KDP in einer Zeit zu zeigen, in der die KDP unter Druck der Patriotischen Union Kurdistans, PUK, der Terrororganisation PKK und einiger Positionen in Bagdad steht. Da sich Türkei auf eine größere Bodenoperation gegen die Terrororganisation PKK vorbereitet, erwartet sie, dass die KDP ihre Unterstützung weiter verstärkt. Die Beziehungen zwischen der PUK und der PKK wurden bei Erdogans Besuch ebenfalls erörtert. Für den Fall, dass die PUK weiterhin mit der Terrororganisation PKK zusammenarbeitet, erwägt Türkei militärische Optionen gegen diese Strukturen. Abschließend lässt sich sagen, dass der Besuch Erdogans im Irak zu einem kritischen Zeitpunkt stattfindet und einen neuen Wendepunkt für die beiden Länder markiert. Neben den regionalen Medienwerten sind es vor allem die gemeinsamen Interessen, die die beiden Länder zum gemeinsamen Handeln bewegen, während wichtige Entwicklungen bei wichtigen Themen wie dem Kampf gegen den Terrorismus, dem Entwicklungsstraßenprojekt, der Steigerung des Handelsvolumens und der Wasserfrage stattfinden werden. Sie hörten eine Bewertung von SETA Außenpolitikforscher Can Acun.
Dossier Analyse.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.trtwordworld.com.
İçimden kavga et sana, bozuluyorum yeminim. Gelirdim görmemezlikten sitemleri. Yediremedim gururuma ihaneti. Ya seni ya kendimi terk etmeli.
Yeter! Gelemedim görmemezlikten sitemleri. Yediremedim gururuma ihaneti. Ya seni ya kendimi vuracağım çekti.
Tod und Exil.
Eigentlich war das in dieser Hinsicht ein Problem zwischen Frankreich und Venedig. Die Situation änderte sich jedoch 1798, als Frankreich in Ägypten einmarschierte, das damals zum Osmanischen Reich gehörte. Mit diesen Worten haben wir unser Programm letzte Woche beendet, meine Damen und Herren. Jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Daraufhin entsandte Sultan Mahmud II. Einen großen Teil seiner Truppen auf den Peloponnes, um den Aufstand in den Donaufürstentümern zu unterdrücken. Das Spiel ging auf und nur wenige Truppen blieben auf dem Peloponnes. Die separatistischen Griechen nutzten diese Situation, um andere Regionen in den Aufstand hineinzuziehen. Das Ziel waren zivile Muslime, nämlich Türken, um ihnen den letzten Stoß zu versetzen. Felni schreibt 1861 Folgendes über den Aufstand und die Ereignisse. Der griechische Aufstand gegen das Osmanische Reich begann im März 1821 mit der Ermordung einiger osmanischer Beamter, insbesondere von Steuereintreibern. Darauf folgte im April ein allgemeiner Angriff auf die Türken auf dem Peloponnes in Südgriechenland, bei dem griechische Gangster und Bauern jeden Türken, den sie finden konnten, regelrecht ermordeten. Osmanische Soldaten, ob türkisch oder albanisch, wurden angegriffen und getötet. Einige Muslime, wie die in Kalavrita und Kalamata, ergaben sich den Griechen mit dem Versprechen, dass sie nicht getötet würden. Auch diese wurden getötet. Viele von denen, die geflohen waren, wie die Türken in der Region Lakonia, wurden auf der Straße massakriert. Die Gründe, warum die Gewalt auf dem Balkan so intensiv eingesetzt und die Region in ein Blutbad verwandelt wurde, sind eigentlich in den Beschlüssen des Wiener Kongresses von 1815 versteckt. Denn auf dem Kongress wurde die Lösung des Nationalitätenproblems in der numerischen Pluralität gesucht. Mit anderen Worten, der Abschottungsnationalismus war die Hauptursache für die blutigen Konflikte. In einer Geografie, in der verschiedene Gesellschaften zusammenleben und miteinander verflochten sind, ist das Streben nach Souveränität in numerische Pluralität nämlich nichts anderes als eine Einladung zum Konflikt. Vor allem, wenn eine solche Bewegung nicht auf einer breiten gesellschaftlichen Basis beruht. Tatsächlich hatte keine der Unabhängigkeitsbewegungen, die auf dem Balkan entstanden sind, eine nationale Identität. Vielmehr wäre es zutreffender, diese als eine von den oben verordnetes Projekt zur Nationalitätenbildung eines kleinen Kaders zu bewerten. Fikret Adaner äußert sich dazu wie folgt. Wir können das Programm ein nationalistisches, nationales Programm nennen. Aber das Volk, weder Serben noch Griechen, das heißt die Bauern, haben keine Vorstellung von Nationalität. Das geht so weit, dass sie die größten Helden des griechischen Aufstands albanischer Herkunft waren. Sie sprechen kein Griechisch oder sie sind vlachischer Herkunft. Das Projekt, das Sie im Kopf haben, ist das Projekt der Schaffung einer Nation. Er basiert auf der deutschen Philosophie der politischen Romantik. Das heißt, Sie wollen eine ethnisch homogene Nation schaffen. Das ist ein Projekt, das nach der Staatsgründung begann. Dabei nahmen Sie natürlich zunächst eine Haltung gegenüber den Muslimen ein, die Sie bis dahin als die herrschende Klasse bezeichneten. Sie haben zum Beispiel eine Klausel in die Verträge, die in Serbien geschlossen wurden, aufgenommen und gesagt, dass von nun an keine Muslime mehr in diesen Ländern wohnen dürfen. Die griechische Kirche hat einen erheblichen Anteil an allem Leid, an allen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und am Wiederaufleben des Rassismus. Besonders die Worte von Erzbischof Germanus, Frieden für die Christen, Respekt für die Konsuln, Tod den Türken, hatte großen Einfluss auf die Beteiligung der Massen an den Protesten und dem Massaker an Zehntausenden von Menschen. Es war, als ob die Menschen ihren Verstand und ihre Gefühle verloren hätten. Selbst Menschen, die bis gestern so unschuldig wie ein neugeborenes Kind waren, sind heute Sünder. Nur wenige Menschen, die sich in Schlösser flüchten konnten, überlebten die durch diesen rassistischen Diskurs verursachten Angriff und Massaker. Als der griechische Aufstand weiterging, wurden neue Gebiete angegriffen und das Massaker an den Türken wurde wiederholt. In der Zwischenzeit wurden die Juden auf die gleiche Weise massakriert wie die Muslime. Die rassistische und blutige Methode, die beim griechischen Aufstand angewandt wurde, sollte ein entscheidendes Modell für alle nachfolgenden Aufstände sein. Von nun an werden bei jedem Aufstand Terror und Massaker von den Aufständischen als Mittel eingesetzt, um das Zusammenleben der Völker unmöglich zu machen und den Aufstand erfolgreich zu machen. Justin McCarthy berichtet über die Geschehnisse wie folgt. Das Massaker an den Türken in Griechenland war nicht das übliche Kriegsopfer. Alle Türken, auch Frauen und Kinder, wurden von griechischen Banden verschleppt und getötet, mit der einzigen Ausnahme der Versklavung einiger Frauen und Kinder. Manchmal wurden die Türken in der Euphorie des Aufstands im Eifer des Gefechts ohne Vorsatz getötet, weil sie sich freuten, dass ihre ehemaligen Herren nun besiegt waren, aber häufiger wurden die Morde vorsätzlich und kaltblütig begangen. In den Städten wurde die gesamte türkische Bevölkerung zusammengetrieben, zu einem günstigen Ort marschiert und dort abgeschlachtet. Auf Wiederhören!
Tod und Exil.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
das Logbuch des Kapitäns.
Interessieren Sie sich für alte Zeiten, alte Objekte und mit diesen Objekten verbundenen Erinnerungen? Was ist mit Antiquitätenhändlern? Wer hat früher in diesen Spiegel geschaut? Wer hat in diesem Sessel gesessen? Welche Hände haben die Kaffeetasse an die Lippen geführt? Wie oft hat der Vogel in der Uhr die Zeit angezeigt? Wer waren die Menschen, die diese Bücher lasen, sich Notizen machten, in den Zeitschriften blätterten? Unzählige Fragen, unzählige Bilder kommen mir an diesem Ort in den Sinn. Antiquitätenhändler sind für mich wie eine Schatztruhe. Ich schreibe Geschichten und denke dabei an die Menschen, die einst gelebt haben, an das, was geschehen ist. Ich verliere mich in der Geschichte von Menschen und Dingen, die sowohl Neugierde als auch Traurigkeit wecken. Liebe Passagiere von Gesgin, willkommen auf unserem Boot. Heute fahren wir nach Chukuljuma, das uns mit seinen Antiquitätenläden, historischen Bädern und Gebäuden auf eine Zeitreise mitnimmt. Chukuljuma ist einer der ältesten Stadtteile Istanbuls. Es ist ein Ort, der einen in einem Augenblick umhüllt. Aufgrund dieser Eigenschaft zieht es die Aufmerksamkeit sowohl der Besucher als auch der Filmindustrie auf sich. Wir beginnen unseren Besuch in Chukuljuma mit einem interessanten Museum, dem Museum der Unschuld. Dies ist das Museum des gleichnamigen Romans des Nobelpreisträgers Orhan Pamuk. Mit anderen Worten, das Museum der Unschuld ist ein Roman von Orhan Pamuk und es ist auch das Museum zu diesem Roman. Sie fragen sich sicher, wie ein Roman ein Museum haben kann. Lassen Sie uns gemeinsam das Museum besuchen und Ihre Fragezeichen beseitigen. Das Museum zeigt die Besitztümer der Hauptfiguren des Romans, Fotografien und die Dinge, die sie sich vorgestellt haben. Eine fiktive Welt erscheint ihnen in Fleisch und Blut. Das Museum der Unschuld bietet auch denjenigen, die den Roman nicht gelesen haben, eine ganz andere Erfahrung. Es nimmt sie auf eine Reise durch ihre eigenen Erinnerungen. Mit einem Gegenstand, den man hier sieht, oder einem Geräusch, das man hört, wird man plötzlich in eine vergangene Zeit versetzt. Menschen, die man längst vergessen zu haben glaubt, und die Gefühle, die man in jenen Jahren empfand, überfluten den Geist. Hier zu sein ist wie eine Begegnung mit der Vergangenheit, die einen ein wenig traurig macht. Verlassen wir das Museum, ohne uns diesem Gefühl länger hinzugeben. Wir gehen am berühmten Bad des Viertels, dem Chukuljuma-Bad, vorbei und weiter zur Müftitin Molla Ferrani-Moschee. Diese hölzerne, kuppellose Moschee ist eines der Werke von Mimar Sinan und im Vergleich zu seinen anderen Werken recht schlicht. Von Chukuljuma aus geht es nun in Richtung Cihangir. Wir werden unseren Besuch in Cihangir mit einem Museum beginnen. Es handelt sich um das Orhan Kemal Museum, den Meister der türkischen Literatur. Museen von Schriftstellern haben für Literaturliebhaber eine besondere Bedeutung. Zu Gast in der Welt des Autors zu sein, die Luft zu riechen, die Gegenstände zu sehen, die er benutzt hat, wecken ganz andere Gefühle in den Menschen. Obwohl dieses Museum nicht das Haus ist, in dem Orhan Kemal lebte, sind seine persönlichen Gegenstände und Briefe, Erstausgabungen seiner Bücher, seine Schreibmaschine, Fotos und ein Modell seines Arbeitszimmers zu sehen. Nach dem Museum besichtigen wir ein weiteres Werk von Mimar Sinan. Die Cihangir-Moschee, die den gleichen Namen wie das Viertel trägt, ist eine der Moscheen, die man in Istanbul unbedingt gesehen haben muss. Süleyman I. ließ diese Moschee für seinen Sohn, den Prinzen Cihangir, errichten, der in jungen Jahren starb. Die Moschee, die mehrere große Brände und zahlreiche Erdbeben überlebte, wurde in den folgenden Jahren renoviert. Die Cihangir-Moschee hat mit ihrer meisterhaften Innenausstattung und ihrer Lage mit Blick auf den Bosporus mehr als 4 Jahrhunderte lang die Zeit überdauert. Das von Nessian Dehlmenge-Ulu vorbereitete und von Alev Arman präsentierte Programm Kapitäns Logbuch ist zu Ende. Wir laden Sie ein, Ihren Platz auf unserem Boot Gelsgin einzunehmen und uns bei unserem nächsten Halt zu treffen. Auf Wiederhören!
Das Logbuch des Kapitäns.
Die Stimme Türkis ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme Türkis zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player, Türkiye'nin ses radyosu.